Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Wie ehrlich muss Content Marketing sein? Darum geht es im Content Kompass heute mit dem wundervollen Olaf Kopp, mir, dem Gidon Wagner, und wir haben den reizenden, charmanten Marco Young zu Gast, mit dem wir ein ganz, ganz spannendes Interview geführt haben und freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid, hier beim Content Kompass. Wir haben was ganz Tolles zu verkünden, und zwar habt ihr richtig fleißig mitgemacht bei unserem Gewinnspiel für das Rheinwerk-Ticket. Olaf, wer hat denn da gewonnen?
Wir haben uns gemeinschaftlich für dieses Ticket, was ich glaube ich ungefähr einen Wert von knapp 500 Euro hat, haben wir uns für den Gewinner für das Ticket für Moritz Bauer entschieden, der bei uns in den Kommentaren sich Wunschthemen für folgende Sendungen gewünscht hat. Und ja, der hat uns da, es war eher wir mussten ein bisschen knobeln, waren super Einreichungen dabei. Ja, kann man sich in den Kommentaren ja auch nochmal angucken zur letzten Content Kompass Sendung. Da werden wir auch einiges von wahrnehmen, beziehungsweise haben es auch schon in die Wege geleitet. Ja, Moritz Vorschlag war jetzt
Mobile-Formate, glaube ich, ne?
Mobile-Formate, Content-Erfolgsmessung war, glaube ich, noch dabei und irgendein dritter Punkt.
Genau, das Mobile-Thema fand ich super spannend, weil ich meine, da wird immer noch recht wenig drüber geredet, was kann ich eigentlich speziell für Mobile machen. Da gibt es ja auch unglaublich spannende Möglichkeiten, was ich mit Apps machen kann. Also ich kann ja wirklich eine App entwerfen, die mit der ich dann wieder richtig blättere und wieder ein richtig schönes Layout in meinem Content habe. Da kann ich ja super viele spannende Sachen machen. Haben wir gerade einen Kunden, der von uns eine App betexten lässt. Und das ist so, waren völlig geflasht von deren Ideen. So geil. Und ich glaube, Mobile ist noch unglaublich viel Musik drin bei den Formaten, was man da alles machen kann. Deswegen war ich eben auch für das Thema so.
Ja.
Aber es war echt schwer, eine Auswahl zu treffen.
War schwer, eine Auswahl zu treffen. Moritz, wir werden auf dich zukommen, beziehungsweise wäre super, wenn du vielleicht Gidon oder mich bei Facebook anschreibst oder über einen anderen Kanal, Xing, LinkedIn etc., damit wir in Kontakt treten können und damit wir dich dann auch mit dem Ticket versorgen können, beziehungsweise dir alle weiteren Schritte erläutern können.
Genau. Und vielleicht machen wir so eine Aktion echt bald mal wieder, weil die Themenvorschläge waren bisher immer ganz, ganz zurückhaltend und jetzt haben wir so viele tolle Ideen von euch bekommen. Wir müssen, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Anreiz bieten. Also vielleicht gibt es die andere eine oder andere Veranstaltung, die gerne ein Ticket verlosen möchte, dann schreibt uns gerne. Wir haben hier
genau.
Leute, die haben Bock.
Und danke nochmal an den Rheinwerk Verlag. Wie gesagt, im Mai die Konferenz. Ich bin da unter anderem auch am Start mit dem Vortrag und diverse andere illustre Kollegen auch. Ich denke, da kann man, ist auch für jeden was dabei und kann jeder was mitnehmen.
Gibt es da auch andere Xing-Insider?
Bei der Rheinwerk-Konferenz? Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin da der einzige Xing-Insider. Wir haben eine perfekte Überleitung.
Xing-Insider hier,
Eine perfekte Überleitung zu den Links. Und zwar steigt unsere Link-Übersicht genau mit einem neuen Xing-Insider-Beitrag von mir ein. Und wir haben ja öfters schon in unseren Sendungen dieses Thema Silos und fehlende interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Kommunikation, im Content-Marketing, im Marketing allgemein angesprochen. Genau das Thema, das habe ich mir angenommen, weil ich immer wieder sehe, dass das in Unternehmen ein riesiges Problem ist, gerade wenn wir unsere Customer-Journey-Management-Workshops machen, dass eine interdisziplinäres Arbeiten bereichsübergreifend wahnsinnig schwierig ist und jeder so seine eigene Süppchen kocht, auch teilweise seinen eigenen Content produziert und nix irgendwie richtig verzahnt ist. Und dahingehend geht halt so ein bisschen mein Xing Insider Artikel. Und genau dasselbe Thema betrifft einen Podcast, auf den ich gestoßen bin. Und zwar sind da von den Kollegen von contentmarketing.com. Die haben den André Schlömer und die Anna-Katharina Desel von Unity Media interviewt und die haben tatsächlich intern bei sich die Strukturen so geschaffen, dass dieses interdisziplinäre, ganzheitliche Marketing und Kommunikation möglich ist. Mhm. Und das passt perfekt eigentlich da auch in unsere Sendung und wir haben die Anna Desel darauf hingehend für die Juli-Sendung, glaube ich, verhaften können.
Voll geil.
Die genau über das Thema da auch sprechen wird mit uns.
Die Kategorisierung und in Werbung und Content-Marketing findet sie falsch, ne?
Das ja, genau. Das auch. Und es geht halt viel um dieses, in dem Podcast auch um diese, um eben diese Auflösung der Silos und diese Auflösung der Abteilung im Endeffekt auch so in die Richtung.
Ja. Passt ja auch zu unserem Gast heute, weil ich Marco immer mehr als einen Werber wahrnehme, als so einen klassischen Content-Menschen. Irgendwie, der ja eher so in der PR angesiedelt ist, so jemand wie du. Finde ich zumindest, so wirkt es auf mich. Marco ist eher so ein Werbemensch, aber halt irgendwie auch im Content-Marketing drin. Und bin ich gespannt.
Also ich nehme Marco immer über seinen Content wahr. Also für mich ist er Content-Marketer.
Ja, die ganze Show und so halt, das meine ich so. Das kommt so extrem, so Content-Leute sind oft zu brav.
Okay, so, dankeschön. So wie wir beide, ne? Die Braven. Die ja, Schwiegersohn. Brav. Die Mutter, nee, wie heißt das genau. So? Der Wunsch-Schwiegersohn.
Ja, genau. ja. Langweilig, aber nett.
Nett.
Der kleine Bruder von Charles. Ja. Nein.
Digi. nächster Link, und zwar, ich kann den Namen gar nicht aussprechen, von jacunzo.com. Ich weiß nicht, ob der Kollege so heißt. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen. Und der beschäftigt sich mit dem eigentlich so ein bisschen damit, wie lang man Menschen bei der Stange halten kann. Sei es innerhalb eines Contents, aber auch über Touchpoints hinweg, also wie man eigentlich das Interesse und die emotionale Zuwendung von Menschen möglichst lange hält. Und er konnte da so einen gewissen Verlauf feststellen, wie das so abläuft, wie so ein typischer Ablauf von Zuneigung bzw. Zuwendung.
Ja, spannend.
Wie das so abläuft, da hat er so eine Theorie aufgestellt. Und das finde ich ganz interessant, so ein Modell eben auch basierend auf dieser Theorie. Und er sagt halt, dass es wahnsinnig schwer ist, über eine gewisse Konsistenz die Leute bei der Stange zu halten.
Genau, und diesen emotionalen, das finde ich ganz spannend, diesen emotionalen Abfall, also Emotional Decay. Den macht er ja zum Thema. Mhm. Und immer wenn ich mit Leuten drüber spreche, dass der Content ein bisschen mehr emotionalisieren sollte, sagen die, ja, aber wir wollen schon seriös bleiben, ne? Also jetzt hier, weil ich glaube, unter emotionalisieren oder so, verstehen die meisten Leute halt immer gleich, keine Ahnung, reißerisch werden wie was weiß ich, wie die Bild oder so. Mhm. Aber man kann ja auch mega seriös bleiben und trotzdem Emotionen triggern. Allein einfach über das, was du ansprichst in den Leuten.
Und das kommt.
Ich finde, das ist ein ganz dramatisches Fehlurteil.
Und das da draußen.
Emotional. Ja, aber seriös.
Der emotional heißt ja eigentlich nur herausragend. Also ich hole denjenigen passend zu seinem jetzigen Kontext und seiner Situation 120%ig ab und biete eigentlich mehr, was er vielleicht auch erwartet hat.
Das ist so. Ja, und der liest es nicht so mit halb geöffneten Augen, so okay, ja, verstehe, so wie so ein Wikipedia-Artikel, sondern der ist hellwach und ja, so, also so möchte ich ja nicht jemand, dass jemand meinen Content konsumiert, dass der halt wach ist, aufmerksam und vielleicht Spaß hat oder irgendwas sich in ihm regt.
Ähnlich wach war ich bei dem Beitrag von Mal Roth. Roth, ich weiß es gar nicht, wer kann uns ja in der nächsten Sendung sagen, wie sein Name richtig ausgesprochen wird. Mal, der Vorname ist, glaube ich, richtig ausgesprochen. Mal ist schon, den kenne ich schon lange. Das ist einer der ersten Content-Marketing-Kontakte, die ich in Deutschland auch hatte. Und er hat geschrieben, einen Beitrag über die Sache mit der Lead-Generierung im Marketing. Er kritisiert das immer ein bisschen, dass alles so ein bisschen auf Performance, auch im Content-Marketing in Richtung Performance getrieben wird. Das sieht er durchaus kritisch und das wollen wir mit ihm auch in der nächsten Sendung dann besprechen. Haben wir auch in den Shownotes. Cool. Dann kommen noch zwei Nerd-Artikel von mir, die ich im Rahmen einer Artikelreihe zur semantischen Suchmaschinenoptimierung geschrieben habe. Es geht, wie es nicht anders sein kann, um Entitäten. Und der eine Artikel geht um die entitätenbasierte Indexierung vom Content-Index zum Entitäten-Index. Und der andere Beitrag geht um das Thema Entitätsklassen, Attribute und Typen. Und es ist beides sehr nerdig. Ich gehe da auf Patente, auf Google-Patente ein. Ist keine einfache Kost. Da muss man mit Interesse und einem klaren Geist dabei sein, weil sonst hört man schon zum Inhaltsverzeichnis auf, es zu lesen. Aber wer sich so richtig mal tief reingraben will in Sachen und vielleicht auch sich mit Suchmaschinenoptimierung schon ein bisschen auskennt, aber ein bisschen was Neues hören will, dem sind diese beiden Links zu empfehlen.
Genau. Braver Content von einem netten Content-Marketer, der sich aber lohnt zu lesen.
Genau. Du hast aber auch noch zwei Links mitgebracht, Guido.
Genau. Ich war im Radio.
Huch. Was im Radio?
Ich war im Radio. Ich war im Radio. Bei Deutschlandfunk Nova, bei deren Sendung Ab 21. Und da ging es um Bore-Out. Und es geht ja, ich eher so ein gelangweilter, ruhiger Typ, wie ich bin. Ich war eine Zeit lang auch noch gelangweilter. Nee, tatsächlich, kennen ja vielleicht der ein oder andere Hörer unsere Geschichten auch. Und sind über meinen Blog Herz bis Kopf auf mich gekommen. Und weil sie gesehen haben, dass ich eben nicht mal einen Job gekündigt habe in meiner Burnout-Krise, sondern weitergemacht habe. Und das hat die interessiert und da hat mich der Dominik interviewt von Radio Deutschlandfunk Nova.
Hör ich mir an.
Ich hab den Podcast verlinkt und war cool, im Studio zu sitzen. Ich poste ein Bild in die Shownotes. Ich habe das Studio im Bayerischen Rundfunk fotografiert, wo ich da saß. Ganz alleine in so einem voll isolierten Raum. War voll geil. Ich habe mich, was anderes als hier im heimischen Podcast-Studio. Genau, und da drin habe ich halt so ein bisschen erzählt, einfach wie ich so dieses Thema Sinn sehe und gelernt habe zu sehen und damit halt zurechtkomme, wie ich Spaß an meiner Arbeit finde. Und darum geht's auch in meinem zweiten Link, der ist von meinem Blog Herz bis Kopf, zu diesem Thema Irgendwas fehlt in meinem Leben. Ich krieg nämlich, das ist vielleicht auch für alle da draußen jetzt unter euch, ein cooler Tipp, ich pack in meine beliebtesten Beiträge auf dem Blog eine Aufforderung rein, dass die Leute mir doch bitte ihre Fragen stellen sollen. Und ich mache das so, dass ich halt in meinen Beiträgen unter dem Beitrag schreibe, ich schreibe einen Artikel für dich und fordere die Leute eben auf, die Leser ihr Problem zu schildern und dann mache ich mich an den Artikel. Und es ist inzwischen so viel, dass ich da gar nicht mehr hinterherkomme. Ich kriege extrem viel Post von den Leuten, die mir dann ihre zum Teil wirklich lange in vielen Worten, in langen E-Mails auch ihre Probleme schildern. Und das ist natürlich ganz toll für mich, um mich auf die Leute auch einzustellen. Zielgruppenanalyse einfach. Und da habe ich jetzt in einem Podcast habe ich 5 von den Leserinnen und ein Leser war es, glaube ich, da ging es viel um Job, Studium und Leute, die eigentlich erfolgreich sind, aber trotzdem das Gefühl haben, es fehlt ihnen was. Und erfolgreich sind und jetzt wiederhole ich mich einfach. Und trotzdem fehlt ihnen was. Darum ging's. Und die habe ich zusammengefasst und habe halt eine kleine Aufnahme dazu gemacht. Und was ich da so für mich gefunden habe, wenn ich das Gefühl habe, mir fehlt was in meinem Job, in meinem Leben, dann ist halt meistens so, dass ich zu viel erwarte auch von der ganzen Sache und gar nicht so richtig auf die Beziehung zu mir selbst achte. Also ich habe mich jahrelang nur noch über meine Firma wahrgenommen und über meine Leistungen und so. Und pui, das zum Glück bin ich da raus.
Und kurz, du hast eine Aufnahme gemacht. Und, schreibst du nicht mehr oder warum hast du das jetzt aufgenommen?
Ich habe das aufgenommen, weil ich sonst 5 Beiträge hätte schreiben müssen oder einen riesigen Artikel. Und zurzeit bin ich so ein bisschen auf Sparflamme, weil ich jetzt kurz vorm Urlaub stehe und echt so ein bisschen durchgearbeitet bin. Yeah. Und Schreiben ist dann doch anstrengender als eine Aufnahme vorzubereiten. Ich saß da jetzt auch 4-5 Stunden dran, aber macht mir Spaß. Und deswegen die Aufnahme, ja, genau. Und ich glaube, also der Artikel wäre sicher vielleicht auch generell hier interessant im Rahmen vom Content Kompass. Der Artikel hätte sicher 2.000-3.000 Wörter gehabt, wenn ich den so geschrieben hätte. Und so ist es halt so sind es halt 23 Minuten, die man auch mal irgendwie in der U-Bahn oder im Auto hören kann. Also ich liebäugle immer mehr mit dem Podcasting. Das Zeug rankt natürlich jetzt nicht so toll wie ein langer Artikel. Das ist natürlich so, muss ich jetzt schauen, dass ich auch wieder Artikel nachliefer, weil ich möchte ja auch wieder frische Themen rausballern und dann dazu wieder mehr Leserfragen kriegen. Sonst bin ich halt immer sehr in den Themen eingeschränkt. Ja, soweit von dem. Gelesen habe ich nicht viel. Aber ich fand es auch irgendwie nichts wirklich anregend und spannend. Genau. Aber spannend wird es jetzt mit Marco Young, den wir gleich hören nach einer kurzen Musikpause. Bis gleich.
Content Marketing, Folge 14. Zu Gast der
Content Marketing.
Content Marketing.
Der neue Podcast. Lass.
Content von mir sein können. Ruhe.
Content. Wir sind Content Marketing.
Kompass, Folge 14. Mit keinem Geringeren als Marco Young, dem Seonaut. Hallo Marco.
Hallo, ihr beiden Pappnasen.
Oi. Da geht's ja schon gut los. Provozierend wie immer, würde ich mal sagen, der Marco. Marco, stell dich mal vor.
Ja, komm, wir kommen aus dem Karneval raus. Da ist Pappnasen ja eher nett gemeint.
Stell dich mal vor für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Ja, das werden ja sehr viele sein. Also mich kennen ja wirklich gar nicht so viele. Wären auch immer weniger. Auch vielleicht gut so. Mein Name ist Marco Young. Ich bin 49 Jahre alt, bin verheiratet, einen Sohn, bin ins Online-Marketing geschlittert, nebenberuflich, war vorher 27 Jahre Polizist, habe mich 2011 auf Druck der Behörde selbstständig gemacht und habe jetzt eine Agentur, die auf den Namen Sumago heißt. Die habe ich schon alleine 2004 gegründet. Mittlerweile sind wir 15 Leute und sind hier im Bereich Suchmaschinenoptimierung, Content Marketing, aber auch im Eventbereich unterwegs, weil wir schon seit 11 Jahren Veranstaltungen rund um das Thema Online-Marketing machen. Noch irgendwas? Geil.
Wenn du noch was sagen willst, du plant da was ganz Großes, plant ihr da für den November, glaube ich, ne? Marketing Underground heißt es.
Ja, wir probieren ein bisschen was entgegenzusetzen dem Verfall im Messebereich. Das heißt, im letzten Jahr ist ja die CeBIT irgendwie gegen die Mauer gefahren. Ich habe da so eine eigene Inspiration, warum das passiert ist. Da will ich was entgegensetzen. Und ich will auch irgendwie ein bisschen was Größeres machen, was Konferenzen anbelangt und da ein bisschen vom Mainstream weg und halt den Bereich Show und Konferenz kombinieren in einer mir eigenen Art. Dazu gibt es aber in den Folgemonaten noch Informationen. Unter campix.de könnt ihr da schon die ersten Informationen euch abrufen.
Okay.
Cool. Campix könnten ja sogar die meisten Hörer kennen, im Gegensatz vielleicht zu deinem Namen. Also ich habe zuerst mit Campix Kontakt gehabt und dann Marco Young.
Ja, mag sein. Ich bin ja auch nicht so aktiv nach außen. Also ich bin ja eher ein bisschen zurückhaltend und deswegen kenne ich mich vielleicht. Ja, genau. Also
du bist sehr introvertiert. So habe ich dich bisher auch immer wahrgenommen in der letzten Nacht.
Genau. Schüchtern würde ich es bezeichnen. Genau. Und deswegen kennen vielleicht die Campix mehr als meine Person.
Du und der Olaf, ihr habt ja schon so eine kleine Geschichte hinter euch. Ihr kennt euch 8 Jahre, hat der Olaf mir gerade erzählt. Und ihr habt euch immer wieder so liebevoll in den Haaren, mal auf Facebook, mal in deinem Podcast auch, wo es um Agenturen ging. Bevor ich euch jetzt in den Ring lasse, würde ich noch 2 kleine Fragen stellen, weil ich glaube, ich werde danach nicht mehr viel zu melden haben, wenn ihr euch in den Haaren habt. Ich bin mal gespannt, wie das dann laufen wird.
Wir lieben uns, wollte ich nochmal sagen.
Das ist eine
Hassliebe
zwischen uns.
Ja, alles andere ist Marketing.
Ich hatte letztens, Marco, du machst ja auch viel Content-Produktion bei dir in der Agentur. Und ich bin letztens im Coaching mit 2 Kundinnen dann einmal draufgekommen, die zu fragen, warum wollt ihr eigentlich Content produzieren? weil die, ich coach die gerade, wie diese Referenzkunden-Stories machen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, also, das wirkt alles so offensichtlich. Jetzt wollt ihr aus allem irgendwelche riesen Texte machen. Warum wollt ihr das dann machen? Und das wussten die dann gar nicht so genau. Das fand ich mega spannend. Warum wollt ihr denn nicht einfach eine einfache Referenzenseite machen und dann auf die Stories verweisen? Warum muss jetzt alles mega viel Text sein auf der Website? Und Marco, was würdest denn du sagen? Warum sollen Unternehmen überhaupt Content produzieren heutzutage?
Also wir haben ja jetzt hier nur, wie lange haben wir? Eine Stunde?
Ja, genau.
Also, sehr umfangreiche Frage, aber im Kern,
ja.
Ich glaube, in meiner Brust schlägt ja auch ein Herz eines Suchmaschinenoptimierers. Das heißt, du musst ja in irgendeiner Form Texte produzieren. Und ich sage jetzt mal auch gar nicht, wie lang die sein müssen, um überhaupt da draußen in der Welt der Suchmaschinenoptimierung und von Google stattzufinden. Aber das ist natürlich mehr die technische Ebene. Die eigentliche Ebene ist, dass ich ja mehrere Möglichkeiten habe, Menschen zu erreichen mit meinen Botschaften. Und eine davon ist zum Beispiel Text. Für manche Leute, die lesen gerne Text, gerade Olaf, spricht sicherlich eher eine Klientel an, die sehr, 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 sehr viel lange und tief liest. Sehr, sehr lange
Dieses Image werde ich, glaube ich, nicht mehr los.
Nee, ist ja auch richtig, aber du transportierst ja genau das Richtige damit. Für die Leute, die gerne viel und tief lesen. Dann gibt es aber eben genauso Leute, die eben neben Text das nochmal in Video verpacken, weil die lieber YouTube gucken, weil die in dem Moment, wo die den Content aufnehmen, halt vielleicht entweder vom Mindset so sind, dass sie eher das aufnehmen wollen oder in der Situation, wo sie sich auch gerade befinden, ja nur imstande sind, jetzt vielleicht Video aufnehmen zu können. Genauso ist es mit Bildern. Manche gucken sich lieber Illustrationen an von irgendwelchen Daten, damit die nochmal zusammengefasst werden. Und manche andere sitzen gerade im Auto oder im Sportstudio und können das alles nicht konsumieren und wollen sich lieber einen Podcast reinziehen. Mhm. Also Text ist ja nur eine Basis dafür. Ich glaube auch die Standardbasis, um die Botschaften zu transportieren, aber wahrhaftig nicht nur eine. Und um auf deine Kernfrage zurückzukommen, du musst natürlich was zu sagen haben. Also egal, welche Form von Inhalt du produzierst, du musst was zu sagen haben. Und da sind, glaube ich, jedes Unternehmen und jeder Mensch hat irgendwas zu erzählen. Das Problem ist nur, dass für die Leute, die das selbst machen, ist dieser Inhalt total langweilig. Und es gibt, und das kenne ich ja aus meinem Agenturgeschäft auch, die Leute haben kein Wertesystem für das, was sie selber machen, sondern sie sind so betriebsblind und denken, okay, das, was ich kann, das wird die anderen wohl nicht interessieren. Und das ist überhaupt der große Quatsch daran. Mhm. Sondern jedes Detail von irgendeinem Unternehmen interessiert andere Leute, vielleicht sogar noch ganz viel Sichtweisen aus dem Hintergrund, was man vielleicht offen nicht so sieht. Aber selbst die Sachen um ein Produkt herum, also wie erkläre ich ein Produkt, wie erkläre ich die Mehrwerte, das ist für einen selber total klar. Also wenn ich ein Produktdesigner bin und habe jetzt für mich das Nonplusultra-Produkt entwickelt, dann ist für mich alles klar. Für den Empfänger da draußen ist es aber überhaupt gar nicht klar. Und ich glaube, ein großer Ansatz ist einfach, sich mal mit Menschen zu unterhalten, die das Produkt oder die Dienstleistung noch gar nicht kennen und sich reflektieren zu lassen, wie das denn nach außen wirkt. Also diese Sender-Empfänger-Geschichte ist ganz wichtig und darauf basierend denn den Inhalt zu erzeugen.
Und was die auch interessieren würde, diese Menschen, die außen stehen und noch keinen Kontakt haben.
Ist ja sowieso, ist ja situationsabhängig. Es gibt ja nicht den generellen Ansatz, glaube ich, dass die Leute immer alles interessiert, sondern du musst gucken, welche Menschen in bestimmten Lebenssituationen vielleicht in der Lage sind, ein Interesse für dein Produkt zu bekommen. Und das ist eine Sache, die kannst du auch nicht endgültig lösen. Also bei euch ist es ja auch so, aber auch in der ganzen Marketingwelt, man sucht immer so ein Händering nach Lösungen über Zielgruppen, Personas, um irgendwelche Lösungen dafür zu bekommen, dass der Kunde da draußen eigentlich wie ein glitschiges Stück Kernseife ist. Also du kriegst den nicht zu fassen. Der ist mal in der Situation, mal in der Situation und mal in der Situation.
Ja.
Und du kannst nur durch viel, viel Inhalt probieren, so möglichst viele Touchpoints zu schaffen auf der, und jetzt hole ich Olaf mal ins Boot, Customer Journey.
Dankeschön. Ja.
Um ihn zu beglücken auf deiner Reise. Und das ist, glaube ich, die Challenge. Es geht nur über Inhalte in jeglicher Form.
Ja. Ich finde, also ich selbst und auch meine Kunden rasseln da aber manchmal in so eine Veröffentlichungswut rein. Und mir fiel dann im Coaching auf, Moment, wir müssen jetzt mal ganz genau klären, nicht, also ich habe nicht gefragt, warum wollten ihr jetzt Inhalte produzieren im Sinne von, das ist Quatsch, sondern was genau verfolgt ihr denn für Ziele mit diesem Text, mit diesem Video? Das finde ich halt mega spannend anzugucken. Und ich höre jetzt von dir halt auch vor allem einfach mal die Leute erreichen, aber ich finde, das geht dann oft nicht weiter darüber hinaus. So, okay, was ist denn, wenn wir sie erreicht haben? Was passiert denn dann? Berätst du die Kunden da auch rein oder geht es bei dir vor allem so um dieses Reichweiten-Thema?
Also im Kern ist es Reichweiten-Thema und ich probiere die Leute natürlich genauso zu beraten, wie du es auch machst. Aber ab einem gewissen Alter und wenn du das eine Weile machst, kommt ja so ein gewisses Maß an Realitätssinn damit rein. Das heißt, du wirst dieses Ideal von, okay, was macht ihr denn nach dem Kauf vielleicht noch? Das ist den Leuten scheißegal. Das geht im Endeffekt, wenn die in den Warenkorb irgendwie einen Cash auslösen, dann ist cool. Was danach ist, ist halt nicht mehr so cool. Mhm. Weil das sind Investitionen in den Bereich, wo sie diesen ROI noch nicht richtig packen können. Und das ist ja auch das große Problem beim Content-Marketing, dass immer die zweite Frage zumindest ist, ja, und wann rechnet sich das für mich? Ja, keine Ahnung, wann sich das für dich rechnet. Du musst es halt probieren und dann wirst du irgendwann sehen, ob es einen Resonanzkörper da draußen gibt für die Taktik, die du gerade geschmiedet hast. Und wenn du ein paar gute Taktiken hast und eine Community bildest um dein Produkt oder deine Dienstleistung herum, dann kannst du vielleicht anfangen, damit zu arbeiten. Mhm. Aber die Frage nach dem ROI ist eigentlich tödlich und sie kommt so oft, dass ich eigentlich an dieses Thema Content Marketing auch ja, vielleicht am Ende des Tages auch nur ganz begrenzt da sinnvoll, objektiv oder positiv in die Zukunft blicken.
Vielleicht kurz, ich glaube, kurz viele zum Thema die ROI und Performance-Content, da teaser ich schon mal eine Sendung mit dem guten Mal, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Mal Rot, mit dem planen wir im Mai, glaube ich, April, nächste Sendung wird es sein, eine Sendung zum Thema Performance-Content und wollen das ganze Thema so ein bisschen diskutieren.
Marco, und du sagst, weil das finde ich spannend, viele blicken es nicht und du siehst auch die Zukunft so ein bisschen, malst du ein bisschen schwarz, was jetzt Content-Marketing angeht. Glaubst du, dass es dann eine Zurückbewegung geben wird hin zu weniger Info, mehr Manipulation, mehr reine Werbung? Oder was stellst du dir davor? Ich meine, die Zukunftsblickerei ist immer blöd, aber...
Also ich glaube, das wird einfach dazu führen, dass die Leute, die es machen, extrem Performance-Boost haben werden. Und wenn es davon vielleicht mehr gibt, werden andere Leute wieder lernen und auf den Zug aufspringen. Aber es gibt einfach noch zu viele Beispiele, wie den Liebschau und Bracht zum Beispiel, die über so eine Content-Inhalte oder Whisky.de oder auch was der Solmecke da macht mit dem Kanal. Also da die Beispiele wachsen ja jetzt erst und dann wird es vielleicht auch cool. Aber dann merken die Leute hinten raus auch, was das für eine verdammt harte Arbeit ist. Ja. Die Früchte da rauszupicken. Aber die Leute werden sich durchsetzen. Und am Ende, wenn ich es mal runterbreche, sind es wieder die gewinnen werden, die sich halt mega viel Mühe geben und die für das brennen, was sie da machen. Und ja. die einfach nur nach Cash schielen, die werden halt auch irgendwann gegen die Wand laufen. Also im Internet wartet ja, also grundsätzlich im Kapitalismus und im Marketing wartet ja keiner auf dich und sagt, oh, vielleicht kommst du ja mal an und nee, da rennen andere an dir vorbei. Und ja, genau. Für mich ist die Kunst als Agentur, vielleicht mehr Leute zu finden, also überzeugen zu können oder Leute zu finden, mit denen es Spaß macht, loszurennen.
Und es reicht halt nicht, nur zu veröffentlichen und dann zu hoffen, dass das schon Kunden werden. Und das ist, glaube ich, da machen sich viele halt zu leicht.
Aber ich glaube, du musst ein bisschen probieren. Also du musst irgendwann strukturieren, aber du musst auch diese Phase dir gönnen, aus Fehlern, die du machst, selbst wenn es Bullshit ist, zu lernen und dann irgendwie besser zu werden. Aber die meisten, und da gebe ich dir ja recht, das meinst du bestimmt auch, veröffentlichen einfach sinnlos und reflektieren das nicht, was sie machen. Und dann werden die auch nicht besser, sondern machen immer denselben Stiefel.
Ja, genau, reflektieren das Feedback nicht. So, mein Lieblingsbeispiel, ich habe es jetzt schon dreimal genannt, hier im Podcast, ist Suchkraft. Da hatten wir für Google Maps Kunden eigentlich veröffentlicht. Und wir wollten einfach nicht wahrhaben, dass die am Ende ein Infoprodukt haben wollten. Die wollten Infos haben, die wollten nicht unsere Dienstleistung kaufen. Wir hätten uns an den Traffic anpassen müssen. So. Und das gehört halt auch zu Content Marketing, dass man nicht nur veröffentlicht, meiner Meinung nach, sondern dass man auch halt aus den Lesern, aus den Zuschauern lernt. So, das meinst du ja wahrscheinlich auch.
Am Ende ist es vielleicht, wenn du es richtig kannst, ist es natürlich eine Mischung aus viel Testen, aber die Sachen, die gut funktionieren oder wo man eine Bauchgefühl-Vision hat aus dem im Laufe der Jahre, entsteht ja sowas auf Basis von Wissen und Kontext, dass man da auch dranbleibt und probiert, den Inhalt, den man dann hat, so weit wie möglich zu distribuieren, damit der auch wirklich ausgerollt wird. Weil da achten ja, das sagt der Olaf auch ganz oft und da hat er ja auch total recht, es wird halt eine Menge in Produktion gesteckt, aber überhaupt nicht in Verbreitung. Und das ist ein mega Fehler im Content-Marketing. Also
wenn wir bei der Produktion bleiben, ist ein Haufen Arbeit und die Planung und die Distribution. Du hast in einem deiner Podcasts, hast du gesagt, Freelancer hältst du für höchstens eine kurzfristige Lösung. Wir bei der Wortliga, wir produzieren ja nur, wir arbeiten ausschließlich mit Freelancern. Deswegen können wir so flexibel für unsere Kunden sein. Das ist ja sozusagen, wäre das jetzt ein Kontrabeispiel, finde ich, für das, was du gesagt hast, dass es nur mit Freelancern geht, dass es mit Freelancern nicht geht. Kannst du das nochmal konkretisieren, was du da gemeint hast mit den Freelancern, von denen man irgendwie mal absehen sollte irgendwann?
Na, ich habe es ja probiert, ein bisschen zu relativieren, weil ich habe ja so ein Feedback auch bekommen und das meinte ich natürlich nicht. Es gibt ganz klassische Bereiche, wo du mit Freelancern gut arbeiten kannst und Text gehört bestimmt dazu. Coding ist so ein anderes Thema. Das fließt ja auch so in dieses Thema Homeoffice mit rein. Ich glaube, in den Bereichen, da sind Freelancer eine gute Basis, wenn du die Leute kennst oder wenn du so eine Agentur schaffst, die auf eine Struktur basiert, wo es eigentlich auf die Qualität nicht so richtig ankommt, würde ich jetzt mal ketzerisch sagen. Das, was ich meinte, sind aber Sachen, wo ich jetzt für mein Universum, was ich selbst gestrickt habe, jetzt einen Zusatzbaustein brauche, wie zum Beispiel eine SEO-Dienstleistung oder Sachen aus dem Content-Marketing, wo ich direkt mit Leuten kommunizieren muss, die ein gewisses Level haben. Dann ist halt das Problem, dass ich die ein gewisses Level haben, die bekomme ich halt gar nicht auf Knopfdruck. Und für mich ist es und für viele andere da draußen eine Sache, die brennt mir jetzt unter Nägeln, die muss ich lösen. Und die Antwort, die ich in großen Teilen bekomme von den guten Jungs und Mädels, ist halt, ich bin da ziemlich ausgebucht, in 3 Monaten kannst du dich nochmal melden. Yeah. Das ist halt für mich überhaupt nicht skalierbar. Und wenn ich die dann einmal habe, dann muss ich sie eigentlich auch fest über Kontingente buchen, damit sie auch bei mir bleiben, was ich wirtschaftlich auch total verstehen kann. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Freelancer nicht als Geschäftsmodell für die Leute funktionieren. Aber für mich als Auftraggeber oder als Agentur ist es halt überhaupt gar kein Modell, was skalierbar ist, wenn ich mich nicht in den Bereichen bewege wie Text oder Coding oder gibt bestimmt noch ein paar andere Beispiele dafür, wo ich halt nicht auf diese individuelle Klasse und die Kreativität vielleicht auch angewiesen bin.
Ja, total. Also das klingt jetzt für mich verständlicher, was du gemeint hast. Also ich weiß nicht, Olaf, wie es bei euch läuft, aber wir haben da ein ähnliches Problem. Wir arbeiten, das ist eigentlich ein Vorteil von uns, wir arbeiten sehr eng mit den Freelancern zusammen, mit denen wir arbeiten. Das sind irgendwie ungefähr 20 Stück. Mit denen arbeiten wir mega eng zusammen und das funktioniert extrem gut, aber wir tun uns sauschwer, neue Leute reinzubringen, um mal ein bisschen noch größer zu werden. Und das meinst du wahrscheinlich. Wir müssten die in einem Projekt testen, dann gucken, schreiben die nicht nur gut, sondern sind die auch zuverlässig. Dieses ganze dass wenn halt eine neue Anfrage kommt, dann gehen wir halt lieber auf Leute, die wir kennen.
Das ist also diese, ja, klar. Also ich glaube, das Große, was du verkaufst da draußen, was du auch über einen Preis nachher rechtfertigen kannst, ist ja der Punkt Sicherheit. Und wenn du jetzt sagst, du willst jetzt meinetwegen als Textagentur 500 Texte liefern zum Tag X und die müssen zu dem Tag da sein, weil das irgendwie vertragsmäßig auch an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist, dann musst du ja wissen, ob du dieses Angebot guten Herzens abgeben kannst oder nicht, weil du auf einen Stamm zurückgreifen kannst von Leuten, die eben zuverlässig sind. Und meine Erfahrung ist eben, also wir haben auch einen Stamm von sehr zuverlässigen Leuten, aber die selbst die sagen in bestimmten Hochzeiten bei ihnen oder auch das Thema Krankheit ist ja da relevant oder auch Familienplanung. Meistens sind ja die Leute als Freelancer auch zu Hause, gerade wenn es Frauen sind, die eben auch Familienplanung haben, also Kinder zu Hause haben. Und die sind in Teilen natürlich, die sind sehr zuverlässig als Person, aber da sind Lebensumstände, die sind für die nicht so richtig kalkulierbar, für uns auch nicht. Und ich muss aber trotzdem das Angebot am Ende des Tages abgeben. Und da brauche ich halt ein Maß an Sicherheit. Und das ist halt schwer.
Gideon, da du mich ja auch angesprochen hast, Wunsch, ich hatte gestern wieder ein längeres Gespräch mit einem Kunden von uns oder beziehungsweise mit einem potenziellen Kunden, das ist ein Erstberatungsgespräch. Es kommt halt immer wieder die Frage auf, viele Unternehmen haben die Ressourcen noch nicht für Content-Produktion, würden es deswegen am liebsten ausliefern. Ich sage aber immer, mittel- bis langfristig ist eine eigene Redaktion ein eigenes strategisches Asset, genauso wie der Content ein eigenes strategisches Asset ist, was mir gehört und wenn es gut funktioniert, mir auf Jahre Sichtbarkeit und Kunden bringen wird. Und kurzfristig, um Spitzen zu überbrücken, kann man Content-Produktion nach meiner Meinung auslagern und sich von extern besorgen, was aber natürlich auch im Initialaufwände zur Folge hat. Ich sag mal, wenn man gerade als Agentur ist, dieses Thema Content-Produktion ein extrem schwieriges Thema, wie ich finde, weil du hast verschiedene Kunden aus verschiedenen Branchen und brauchst systemisch entsprechend eigentlich unterschiedliche Autoren und Texter, die sich mit den unterschiedlichen Themen schon auskennen, ohne immer bei Null in der Recherche anfangen zu müssen, weil sonst folgt das natürlich zu extremen Initialaufwänden, die ein Kunde dann irgendwie auch bezahlen muss und dann wird der Content natürlich ziemlich teuer.
Genau, und das muss man sich dann auch erstmal leisten können, eine eigene Redaktion zu haben und die ist dann ja oft auch so bis oben hin dicht. Also bei unseren Kunden ist es oft so, die haben eigene Redaktionen, nur die haben halt dann so mega Lastspitzen, Relaunch oder so und dann reicht es halt wieder doch nicht. Das ist halt echt ein krasses Thema. Marco, aber jetzt mal von dem Ding abgesehen, was sind für dich im Tagesgeschäft die größten Herausforderungen bei der Content-Produktion?
Also ich würde mal sagen, in Anlehnung an das, was du gesagt hast, ist es Identifikation. Was die Leute in hohem Maß haben wollen, ist halt eine Identifikation mit ihrem Produkt und das ist gar nicht so abwegig, glaube ich, das einzufordern. Aber selbst die bereit sind, viel Geld für Identifikation zu bezahlen, und ich glaube, du musst das nur über Geld und Zeit kannst du das bezahlen, um das hinzukriegen, selbst die werden oftmals enttäuscht sein, weil das, was vielleicht in dem, was Leute mit Produkt, mit USPs verbinden und so, eben nicht so trocken ist. Sondern da ist ja so eine Metaebene von, hey, das ist leistungsfähig, weil, oder ich spreche jetzt die Gruppe an, weil. Und das eben zu transportieren, ist mega schwierig. Also die Erwartungshaltung auf Kundenseite wirklich zu gerecht zu werden, wenn es so um inspirierende Produkte geht, ist fast unmöglich, muss ich mal sagen. Also ich will mal ein Beispiel nehmen, auch wenn es dich jetzt betrifft. Wir haben ja Texte schreiben lassen für die Marketing Underground. Das ist jetzt so ein Herzblutding von mir. Und du warst einer von denen, die da auch mitschreiben sollten.
Genau.
Jetzt hast du uns ein Ergebnis geliefert und es war nicht so, wie ich es eigentlich erwartet habe, will ich jetzt mal sagen. Und ich muss es auch gleich relativieren, weil das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Ich habe dir einfach eine Aufgabe gestellt, die du nicht erfüllen konntest, weil alles, was ich metaebenenmäßig so im Kopf habe an Herzblut, wie sollst du das lösen, wenn du noch nicht mal richtig weißt, was ich da eigentlich mache? Und das ist das ist halt bei vielen Produkten auch so. Jetzt Inhalte zu, egal in welcher Form, zu produzieren, die diesem leidenschaftlichen Spirit zumindest folgen, ist fast unmöglich, weil die Erwartungshaltung auf Kundenseite immer verkehrt ist, also immer falsch ist. Die kannst du eigentlich nur enttäuschen. Und dann gibt's aber auf der anderen Seite noch das Problem, dass wir aus dieser Gier eigentlich dem folgen zu wollen, überpesen für die Bereiche, wo Standard eigentlich reicht. Da musste ich auch lernen, dass wir halt probiert haben, super leidenschaftlich für ein Produkt zu agieren. Und die Leute haben dann gesagt, nee, das ist uns hier viel zu emotional und zu leidenschaftlich. Mach mal ein bisschen halblang und mach mal ein bisschen steriler.
Oh ja, also, das kenne ich, ja. Mhm.
Und dann gibt es noch so eine Welt dazwischen. Also das ist so der größte Pain eigentlich, so die Erwartungshaltung von mir, meiner Leistung gegenüber oder der Agenturleistung gegenüber und der Erwartungshaltung des Kunden gegenüber. Und das kannst du eigentlich nur lösen in Richtung, indem du kommunizierst eine Menge.
Ja, bessere Briefings.
Aber auch Fragen stellst im persönlichen Talk, die aber leider immer irgendwie so das Gefühl haben, also bei mir ist es zumindest so, dass man so immer denkt oder man das Gefühl hat, dass auf der anderen Seite gedacht wird, rafft der denn nicht, was ich da eigentlich mache irgendwie? Ist es denn überhaupt der richtige Partner?
Ja, ja.
Ja. Ja. Ich glaube, da ist eine Menge Metaebene, die da enttäuscht wird auf beiden Seiten oder eben super zufriedengestellt wird und zu radikal bedient wird.
Ja, ich glaube, das, was du sagst, ist Kommunikation. Das, ich habe mich dann mega geärgert nach deinem Feedback, nicht über dich, sondern ich dachte mir, scheiße, ich habe dem zu wenig, ich habe den zu wenig ausgequetscht. Das war der Fehler, ja. Schreiben kann ich, aber ich habe einfach wahrscheinlich nicht die richtigen Fragen gestellt. Und da lerne ich auch nach 10 Jahren immer noch
auf. Also im Kern wäre es aber richtig gewesen, dass ich dir Fetzen hingeworfen hätte. Das muss ja nicht ausformuliert sein. Und an denen hättest du dich langhangeln können.
Oder so.
Einfach zu sagen, hey, mach mal und ich erkläre dir mal in 10 Minuten das, was ich da machen will, was ich selbst über 20 Jahre an Erfahrungswissen mir zusammengetragen habe, ist halt auch illusorisch. Mhm. Also
stimmt,
das war mir am Ende von diesem Auftrag, und du warst ja nicht der Einzige, war mir klar, hey, entweder muss ich selber schreiben oder ich muss mir die Zeit nehmen, um euch wirklich massiv mit ins Boot zu holen. Und im Kern bin ich eigentlich bei dem, was Olaf gesagt hat, du musst dir das ins Haus holen. So ist es bei mir, so ist es bei jedem Unternehmen auch, weil nur da entsteht diese Tiefe, die du eigentlich brauchst für die Identifikation in jeglichem Content-Format.
Also ich würde das ein bisschen relativieren. Es gibt halt Textbereiche oder Textarten und Textbereiche auf einer Website, die man ohne Probleme extern schreiben lassen kann. Ich sag zum Beispiel Glossartexte zum Beispiel. Aber wenn es wirklich um Advanced Content geht, sag ich mal, wo du ein Thought Leadership mit transportieren willst, wo du einen Spirit mit transportieren willst, eine Leidenschaft mit transportieren willst und da ganz viel Leidenschaft reinlegen willst, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da entweder ganz nah an der Content-Produktion mit dabei ist oder eben wirklich selber schreibt dann als Kopf, der sich das überlegt hat.
Ja, guck dir das Zeug von Olaf an. Also,
wie sollte der das in Ghostwriter machen? Klar.
Ja, geht doch gar nicht. Und er macht das super. Also, es tut mir in der Seele weh, dass ich das sagen muss. Ich bekomme es nicht hin. Aber es ist super und genauso muss es laufen. Und wenn er das ausrollt, dann ist da genau diese Leidenschaft.
Ich werde rot.
Mir scheißegal, ob du rot wirst. Aber genauso muss es doch laufen. Genau so. Ja. Und dann hebst du dich von der Masse ab. Und darum geht's doch.
Ja. Aber ich lasse Texte auch extern erstellen. Tatsächlich auch für meine Seite. Aber es sind halt oft diese Glossartexte, Einsteigertexte, wo ich halt nicht die extra Meile gehen muss, sondern die einfach nur da sind und einen bestimmten Zweck
haben. Ja, oder beziehungsweise es kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu simpel rüber, was man auslagern kann. Ich finde es eine spannende Frage, was kann ich auslagern? Du kannst das nicht auslagern, was wirklich in deinem Kopf drin ist. Aber das, also zum Beispiel Produktbeschreibung, Kategorietexte, wie du gesagt, Glossartexte oder so Sachen wie Interviews, die ein freier Journalist oder Texte einfach machen kann für dich. Diese Dinge kannst du auslagern. Also ich finde es eine extrem coole Zusammenfassung, wie es der Marco gesagt hat. So dieses, alles, was Thought Leader ist, alles, wo ich sage, das muss eigentlich der Chef persönlich schreiben oder mit einem Coach zusammen sich erarbeiten, der sich mit ihm hinsetzt und die richtigen Worte findet und dann aber mit einem direkten Feedback. Marco, vielleicht hätte das funktioniert, ja? Wenn du dich mit mir hingesetzt hättest und gesagt hättest, okay, ich will das und das sagen, dann hätte ich gesagt, okay, könnte man doch so formulieren. Und dann sagst du, nee, aber dann fehlt mir das. Und dann sag ich, ja, okay, dann könnte man das noch so sagen, ja? Also vielleicht hätte das funktioniert, aber eben, also auslagern, so richtig auslagern, genau. Also, und du hast halt das andere Ding, was wir oft sehen, ist, dass Kunden betriebsblind sind. Die haben eine eigene Redaktion, aber die sind dann so betriebsblind, dass sie nur noch über ihre Produkte schreiben. Und das ist eine Riesenkrankheit, weil die haben oft wirklich nur noch, wir sind so toll im Kopf und das interessiert ja niemanden. Also
mit solchen Texten, also dann bei dir auch around the product, erreichst du halt auch nur Menschen in einer bestimmten Phase der Customer Journey, ne?
Ganz genau.
Die schon ziemlich weit unten ist.
Also es
um mal wieder, mein Thema reinzubringen.
Ja. Jo.
Marco.
Ich bin hier.
Jetzt werden wir mal ein bisschen persönlicher und zwar
Zeit wird 30 Minuten, wir müssen jetzt Gas geben.
Ja, halbe Stunde haben wir noch.
Ich kann mich dran erinnern, das war ungefähr in der Zeit, wo Trump zum Präsident geworden ist in den USA und da gewählt wurde, wo wir alle kopfschüttelnd da saßen und gedacht haben, wie kann sowas sein? Da hast du dich dem Thema Populismus angenommen. Es war, muss ungefähr so dem, in dem Kontext, glaube ich, war das auch so. Und du hast, wenn ich das richtig zusammenfasse, wolltest du diesen populistischen Ansatz wählen, um ihn als trojanisches Pferd zu benutzen, um über diesen Populismusansatz eine breitere Masse zu erreichen und damit deine echten Botschaften zu vermitteln. Habe ich das richtig so wiedergegeben?
Ja.
Also das ging ja viel um auch Selbstvermarktung und Vermarktung der Agentur. Und du hast es ja auch selber so damals angekündigt. Ist erst meine erste Frage, ist der Plan in die Richtung aufgegangen?
Nee,
und, also wie, beziehungsweise wie hast du das versucht zu betreiben? Ist der Plan aufgegangen und willst du es auch zukünftig weiter so machen?
Also, Fakt 1 ist, ja, Populismus ist in aller Munde, wissen alle da draußen und du hast Trump jetzt schon genannt. Ich glaube, die Welt wird immer einfacher und also nicht einfacher in Wirklichkeit, sondern die Menschen wollen immer einfachere Antworten haben. Und das liegt ganz klar an Überforderung. Ich glaube, die Menschen überblicken einfach überhaupt gar nicht mehr, was da auf sie einschlägt. Und das ist jetzt mal egal, ob das Politik ist oder ob das Marketing ist. Es ist einfach so unfassbar fucking viel geworden, dass du es überhaupt nicht mehr blickst. Und wenn du das nicht blickst, kriegen Menschen Angst. Und Angst führt zu Angriff oder zu Vermeidung, kennen wir. Oder zu Reduktion auch von komplexen Sachen, die dann runtergedampft werden. Und dann sind einfache Botschaften plötzlich eine Lösung. Und jetzt sind da so ein paar Pappnasen wie der Trump. Und die kriegen das durch einen Apparat hin, einfache Lösungen zu finden, die für komplexe Geschichten, die wo es eigentlich gar keine einfachen Antworten gibt. Und die Frage, die ich mir einfach gestellt habe, ist, okay, können wir jetzt die Leute, die gewählt werden, die Mehrheiten hinter sich bringen, die auch Menschen begeistern können auf allen gesellschaftlichen Ebenen, lassen wir die jetzt einfach dahin gleiten, weil das funktioniert? Oder was können wir dem entgegensetzen? Und ich habe nichts gefunden, was ich denen entgegensetzen kann. Den moralischen Zeigefinger nach oben zu nehmen, reicht halt, glaube ich, überhaupt nicht. Und also ist meine Idee gewesen, okay, ich muss dieselben Mittel benutzen des Populismus, die muss ich mir zumindest angucken, damit ich sie überhaupt benutzen kann, um die Leute in das System zu ziehen oder in das Wertesystem reinzulassen, was ich als idealer finde. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ist jetzt mein Wertesystem das bessere oder ist das von Trump das bessere? Da werden ja viele Leute unterschiedliche Wertesysteme haben. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich die zu mir holen will. Also muss ich doch anfangen, auch mir darüber Gedanken zu machen, ist es jetzt cool, über alternative Wahrheiten in meinem Kontext zu sprechen? Oder nehme ich jetzt ein klassisches Beispiel für Contentproduktion, nehme ich jetzt reißerische Überschriften in mein Vermarktungsmodell mit rein, wo alle immer sagen, ja, das ist böse. Und oftmals wird ja die Erwartungshaltung, die matcht sich gar nicht mit dem Inhalt, der denn da ist. Ja, das kann man ja auch ändern. Du kannst lernen, Überschriften zu machen und trotzdem passende Inhalte zu liefern, die noch dazu passen. Und du wolltest ja wissen, ob es bei mir geklappt hat. Also ich glaube, die erste Logik ist vielleicht klar geworden. Die zweite Logik ist, du musst ein Typ dafür sein. Und ich bin halt überhaupt gar kein Populist. Und mir fällt es wahnsinnig schwer, diese Gedankengänge von Sachen zu vereinfachen, die in meinem Kopf mega kompliziert sind, runterzudampfen auf eine einfache Botschaft. Aber ich übe. Es gelingt mir nicht so ganz. Das Einzige, wo ich jetzt das eben auch probiere, ist eben zum Beispiel so eine Sache wie die Marketing Underground. Da ist es ja auch eine solche Logik, auch wenn man die vielleicht nicht so erkennt. Die große Tendenz geht in Richtung Massenevents, also diese Festivals, 40, 50, 100.000 Leute. Und da gehen die Leute ja auch in eine bestimmte Richtung, weil sie von diesem Festivalgedanken, von Beats von Leuten, von irgendwelchen großen Namen gelockt und geködert werden. Wie der Rattenfänger von Hameln laufen da die großen Namen nach vorne und ziehen die Leute hinterher. Und da habe ich mir auch überlegt, okay, so eine Kommunikationsform wie die SEO Campix oder die Contentix, die wir ja auch veranstalten, mit weniger Leuten, wo es mehr um Kommunikation geht, werden die nicht irgendwann auf der Strecke bleiben, wenn ich einfach nur alle Leute in Richtung der Festivals abglippern sehe. Und also ist meine Lösung jetzt, auch in dem Bereich der größeren Veranstaltung aktiv zu werden, irgendwie eine Aufmerksamkeit zu schaffen, um dann die Leute eben auch für Kommunikationsevents wie die kleineren Campix-Formate zu begeistern. Das veranschaulicht vielleicht das, wie ich denke, aber zeigt eben auch, oder will ich damit sagen, dass es eben megamäßig schwer ist, so zu denken wie Trump oder die PR-Leute, die um Trump herum sind. Aber ich glaube, einfach da zu sitzen mit dem moralischen Zeigefinger und zu warten, dass die Leute jetzt wegen coolem Inhalt oder wegen Tiefe im Inhalt einfach zu mir kommen, das wird nicht passieren. Also das glaube ich
also du machst nicht. Du machst den Funnel quasi oben weiter auf damit, um wieder im Funnel zu sprechen. Genau. So, du machst den Funnel weiter aus, um es halt massentauglicher zu machen. Das ist natürlich, sieht man ja auch bei den Verlagen. Also wir hatten vorhin im Vorgespräch zu der Sendung, das ist ja so ein bisschen Bild-Zeitung versus Zeit. Warum hat die Bild-Zeitung eine viel größere Reichweite als die Zeit?
Ne? Also ja, ist halt, also kann. Ist auch vielleicht genau dasselbe, was ich letzte Woche ja hatte im Bereich schnell und hektisch reich. Habe ich auch ein bisschen drüber gepostet, auch meinen letzten Podcast darüber gemacht. Ist genau dasselbe. Die Leute erreichen mit dieser Botschaft von, du kannst in 14 Tagen Millionär werden, halt mordsmäßig viele Leute, weil das an das Niederste in den Menschen appelliert. Und ich will die Leute bekommen. Ich will die nicht auf diese dunklen Pfad des Marketings abgleiten lassen, sondern ich will die selbst bekommen. Und dazu muss ich sie aber in der Sprache ansprechen, die sie verstehen. Und dann kann ich sie ja immer noch umbiegen für mich und sagen, hey, so sieht Marketing aber für mich aus.
Ich glaube, was man sich von denen, was wir ehrlichen Leute, sag ich jetzt mal, uns von denen abschauen können, ja, jeder ist ja mal mehr, mal weniger ehrlich, ja, nehme ich mich auch nicht aus, aber was man sich von denen abschauen kann, ist, glaube ich, ganz krass versimplifiziert die Bedürfnisse der Kunden ansprechen. Also so was du gesagt hast, du willst reich werden, du willst Millionär werden, das hat doch fast jeder im Kopf. Ja klar wäre das schön, natürlich. Und wenn du halt eine dreizeilige Überschrift, in der dann noch so kryptische Sachen wie Customer Journey drinstehen, sorry Olaf, da erreiche ich halt wieder nur einen kleinen Kreis an Leuten, der schon genau weiß, was er will, der vielleicht schon mal auf schnell und hektisch reingefallen ist. Und ich glaube, das machst du schon ganz gut, Marco. Das nehme ich zumindest so wahr, dass du halt Emotionen ansprichst, überall, wo du bist. Und das tun diese Populisten, warum die jetzt gerade sind, ja auch. Und ich glaube, dass jemand wie du da schon noch erfolgreicher werden kann mit den Mitteln von denen. Einfach mehr auf die Kacke hauen und sagen, was bringt dir das, wenn du auf mein Event kommst, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Das tun wir alle noch viel zu wenig. Weil wir alle viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind.
Und da schult halt, viele sagen ja zum Beispiel, oh, okay, Social Media und gerade Facebook ist jetzt so der Untergang und alles versteift sich da nur. Natürlich ist das so, aber für mich ist Facebook eigentlich der größte Lernbereich, wo ich mit diesen Reflexionen von Menschen am besten spielen kann. Und ich glaube, wer mir folgt, manchmal spiele ich so Sachen raus, weil sie mich wirklich interessieren, aber manchmal ist es vielleicht schon so eine automatisierte Logik geworden, dass ich auch schon weiß, was die Leute irgendwie in Bewegung setzt. Und dann kriege ich wirklich viel Feedback von Leuten auch als Personal Message und kann dann erklären, was ich dann meine und die irgendwie von einem Weg überzeugen, der für mich der richtige ist in dem Kontext, den ich da gerade beackere. In dem Bereich schnell und hektisch reich war es extrem so, dass sich viele über Personal Message gemeldet haben und mit mir diskutiert haben. Und das schafft eine Identifikation, die wichtig ist, aber auch ein Verständnis für Reaktionsmuster und auch für ein Verständnis dafür, wie schnell man bestimmte Sätze auch fehlinterpretieren kann. Mhm. Also ich will noch mal ein Beispiel, habe ich zum Beispiel, als wir die Flüchtlingskrise hatten, da war ich am Gardasee, weiß ich noch ganz genau, und habe so einen Post rausgehauen von, irgendwann muss doch mal jemand Stopp sagen. Und ich meinte wirklich irgendwann. Also irgendwann wären es vielleicht 5 Millionen und dann müsste sich vielleicht bei jemand Gedanken machen, mal Stopp zu sagen. Und die Frage war dann ganz provokant auch, trauen wir Deutschen uns das überhaupt, denn Stopp zu sagen? Aber die Leute haben sich dann sehr stark darüber aufgeregt. Und als ich den Satz dann nochmal gelesen habe, habe ich gemerkt, ja, dann kann man auch auf das Jetzt fokussieren und sagen, ey, ich bin jetzt ungeduldig und muss doch mal jemand Stopp sagen. Ja. Also und mit dieses Lernen mit bestimmten Wortkonstellationen umzugehen, ja, ist halt für mich extrem lehrreich. Und ich meine, Olaf ist ein schönes Beispiel, der wirft mir immer vor, dass ich irgendwelche Sachen nicht so richtig in Worte fasse und manchmal auch die falschen Worte benutze. Ja, ich bin da auch nicht perfekt. Aber genau darum geht es, das zu trainieren, sich auch bewusst zu machen.
Man kann sich auch mal, du bist nur in der falschen Blase, ja, dass du mit diesen Worten gut ankommst.
Nein, geht ja gar nicht. Ich will einfach für mich auch das Recht in Anspruch nehmen, mich mal versprechen zu können. Und in einem Podcast, wo ich jetzt wirklich in meinem Podcast eine Stunde durchlabere, eben mich auch mal versprechen kann. Also, und nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Aber das Verständnis dafür, das hole ich mir sehr stark aus Facebook. Und das ist auch eine Übungssache. Mhm. Aber dann machst du dich auch schon wieder zum Fachidioten in dieser Sprache und das auch wieder gefährlich.
Ich nutze Facebook, ist es auch für mich tatsächlich auch mein Trainingsplatz so ein bisschen. Ich habe es aber eher benutzt, was das Thema andere Meinungen und Perspektiven offen dafür sein und zulassen. Das hat da, deshalb mache ich öfters so offene Diskussionen bei Facebook auf, um mit den anderen Meinungen besser umgehen zu können und nicht sofort in den Angriffsmodus immer zu gehen oder zuzumachen, sondern die anderen Perspektiven offen zuzulassen, ohne mich angegriffen zu fühlen. Das ist so meine Trainingsaufgabe, die ich so auf dem Trainingsplatz Facebook irgendwie trainiere.
Genau, ist bei mir auch so. Aber ich merke immer wieder, dass es mir nicht so richtig gelingt. Ich treffe immer wieder auch ab und mache dann doch irgendwann zu. Aber ja, ich glaube, wir sind alle Menschen.
Ja, das stimmt. Und nichts ist richtig. Das fand ich auch ein gutes Zwischenfazit.
Ja, also ist nur richtig für den Menschen, den du in dem Moment triffst.
Glaubst du denn, diese Notwendigkeit, populistischer, mehr manipulierend zu kommunizieren, ist jetzt auch was, was wirklich fürs Content-Marketing Not tut? Für alle? Oder kann man noch was mit, kann man genauso viel erreichen mit einer klaren, ehrlichen Nutzenkommunikation?
Also ich glaube, du brauchst Cojones. Ich glaube, wenn du dich traust, so zu sein, wie du bist, hast du sowieso gar kein Problem. Die meisten Marketer vor allen Dingen, denen geht auf der Strecke des Marketingseins irgendwie diese Authentizität verloren. Mhm. Wenn ich mir jetzt so Leute angucke, wie den Finn Kliman zum Beispiel, der einfach so ist, wie er ist, der auch aus dem SEO kam damals und jetzt eigentlich nur das macht, was ihm so richtig Bock macht und damit mega erfolgreich ist. Ich glaube, damit ist unheimlich viel möglich, aber ja, ich glaube, das ist nicht umsetzbar. Also es kristallisieren sich Einzelne raus, die das machen und die sind dann auch mega erfolgreich. Mhm. Das kommt aber aus diesen Menschen heraus und auch aus einer gewissen Gleichgültigkeit dem System gegenüber hervor. Ich meine hier so Jan Böhmermann und Olli Schulz mit ihrem Podcast Fest und Flauschig ist ja auch so, die machen halt einfach irgendwie, denen ist scheißegal, wen sie damit irgendwie ja erreichen, kränken manchmal auch, eben unter Satire manche Sachen verstecken. Aber das wird gut reflektiert. Wenn du dich anpasst, ist halt, hast du eigentlich schon verloren. Also ja. Marketing ist eigentlich ein Todbringer für bestimmte Erfolgsmuster.
Das kann man, glaube ich, von dir lernen, sich nicht anzupassen, weil ich, also, ne, also du bist ja schon in meinen Augen so ein Farbtüpfelchen im grauen Marketing, in der grauen Marketing-Szene, also wenn man die als grau bezeichnen will.
Aber es gibt noch einen Bereich daneben und das ist ja nur, ich bin vielleicht nur ein Farbtüpfelchen, weil ich keine Kohle habe oder nicht ausreichend Kohle habe. Wenn du Kohle hast, ist scheißegal, dann baust du dir, wenn du geschickt bist zumindest oder die richtigen Agenturen hast, dann baust du dir dein Image so, wie du es haben willst. Und das ist auch schon schwer, aber dann kannst du Kohle dafür investieren, habe ich aber nicht. Also muss ich so sein, wie ich bin. Das ist mein Kapital und das muss ich da reinschleudern. Also,
ja. Vielleicht auch hier.
Vielleicht habe ich irgendwann die Kohle, dann kann ich das vielleicht irgendwann mal anders beleuchten.
Vielleicht können auch unsere Hörer das hier ableiten. Ja, wenn ich das Budget habe, kann ich natürlich mein Content reinpressen in den Markt. Wenn ich das Budget nicht so dicke habe, dann muss ich eher kreativ werden.
Ja? Genau, also das ist eigentlich immer schon die Botschaft gewesen. Ich glaube, da war noch nie anders. Wir erfinden nur manche Sachen immer wieder neu und das ist auch gut so. Egal,
glaubst
ob wir jetzt.
Glaubst du, es gibt eine Grenze, weil es gab ja geringe, gerade über diese True-Fruits-Kampagnen durch die, True-Fruits heißen die, ne? True-Fruits? Smoothie-Hersteller, wie heißen die? True-Fruits ist Marco, wie heißen die? True Fruits?
Ich glaube, also wenn wir die Smoothies meinen, passt das.
Genau. Die haben doch diese, die kommen doch andauernd, die machen doch eigentlich nur noch provozierende, von Anfang an provozierende PR und Werbung. Wie jetzt und kommen damit immer wieder groß ins Gerede und kriegen davon richtig Gegenwind, aber irgendwie zu schaden scheint es denen nicht, sondern eher zu nutzen. Glaubst du, es gibt irgendwo, gibt's eine Grenze? Also gibt es diese Grenze überhaupt, eine moralische, ethische Grenze? Oder ist der Sky is the limit? Ich kann mich benehmen wie die Axt im Walde und weiß ich, in einem Jahr bleibt meine Marke in Erinnerung. Hauptsache schlechte PR als gar keine PR nach dem Motto. Glaubst du, dass das gut ist, so zu agieren?
Also ich glaube, die Leute, die es übertreiben, da ist es überhaupt nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass schlechte PR gute PR ist. Diesen Wandel glaube ich nicht. Sondern diese Leute, die du da meinst, und davon gibt es ja ein paar. Ich meine, wenn ich mir hier Einhornkondome angucke und so, oder hier so eine Marketingagentur wie Jojo Fucking Gear, die, wenn du die Leute mal getroffen hast, die hinter den Agenturen oder hinter den Firmen stehen, dann ticken die genau so. Die sind so radikal, die wollen was anders machen, die haben das total verstanden, ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Die haben aber ein Wertesystem, was sie über eine bestimmte Grenze nicht rübergehen lässt. Also die würden immer provozieren, aber nur bis zum gewissen Maß. Und das ist aber ganz cool und das ist eine Sache, die kannst du ja auch nicht einkaufen oder so, sondern das haben die, weil die irgendwann mal eine Erziehung genossen hat, haben die dieses Wertesystem erschaffen hat in einem bestimmten Kontext. Und die wissen aus Marketing-Sicht, okay, ich kann provozieren bis zu einer gewissen Grenze, aber ich darf diesen schmalen Grat, den sehen die halt, den viele andere nicht sehen. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die, da kannst du noch so viele Bücher lesen, das hast du vielleicht schon mit der Kinderstube aufgesaugt, um diesen Grat zu finden.
Du agierst so nach eigenem Empfinden oft sehr impulsiv, bei dir wirkt das, wie du es aber auch gerade beschreibst, sehr viel wirkt nicht geplant, sondern aus dem Bauch raus, also impulsiv. Und dann tätigst du gerne auch mal Aussagen, die sehr pauschal und absolut sind. Ich sage, nimm jetzt mal das Beispiel 5000 Wörter. 5000 Wörter Text. Es funktioniert immer. Hattest du am Anfang gesagt. Am Schluss, jetzt in den letzten Sendungen gehst du eher so in Richtung, relativierst du das eher immer so? Ja, Suchintention muss ja dazu passen, beziehungsweise dann doch nicht immer, etc. Also, aber du gehst gerne mal mit so einer absoluten pauschalen Aussage raus, die einfach ist. Und wo du dann aber öfters auch dann mal wieder so ein bisschen das Ganze relativierst und dann wieder die Wogen sich wieder glätten und der Gegenwind, den du dafür vielleicht bekommen hast, auch wieder ein bisschen nachlässt. Ist das ein System oder ist das Marco Young?
Genau, also dass diese dünne Linie, die ich da irgendwie am Horizont sehe. Und bei den 5000 Wörtern Texten oder bei den holistischen Inhalten, um das mal darunter zu brechen, ist es ja eigentlich, ich habe das nie so gesagt, wie du es gesagt hast. Ich habe nie gesagt, 5000 Wörter ist jetzt das Muss, sondern ich habe gesagt, die durchschnittliche Menge von Textinhalt liegt zurzeit, nach dem, was ich gelesen habe, zumindest, ist ja nur meine Wahrheit, bei 2000 bis 2500 Wörtern. Und ich, weil das ja schon der Normalfakt ist, will ich halt einfach ein Brett dagegen setzen und sage jetzt 100% mehr. Also 5000 Wörter oder eine Verdopplung zumindest. 5000 Wörter. Und probier damit einfach mal zu arbeiten in der Suchmaschinenoptimierung und zu gucken, reagiert jetzt so ein System wie Google oder reagieren die nicht? Und reagieren die auch auf eine bestimmte Zusammensetzung von Inhalten oder reagieren die nicht? Und dann sind so eine Leute wie du, die dann sagen, nee, das ist alles blöd, sich da festzulegen, produzieren aber selbst 7000 Wörter. Wo ich dann da sitze und denke, what? Es geht doch gar nicht um die 5000 Wörter, es geht darum, den Algorithmus zu provozieren und vielleicht auch die Leserschaft oder die User so zu provozieren, dass die gewisse User-Signale auslösen. Und
aber
mein Learning
dann,
war jetzt,
dann sag doch einfach, wäre es dann nicht genug, einfach zu sagen, schreib einfach deutlich mehr als dein Wettbewerber?
Und ja, habe ich gesagt. Das ist das Problem, was Leute daraus machen. Ich habe gesagt, ich will immer bei Kunden mindestens 500 Wörter mehr schreiben als der stärkste Konkurrent in den Top 10. Das war die Zweitaussage, die ich dazu getroffen habe. Aber fokussiert, und das ist jetzt ein Learning, was für dieses populistische Marketing auch wieder wichtig ist. Reduziert worden bin ich auf 5000 Wörter. Und das war für mich mega interessant. Weil überall, wo ich jetzt hinkomme, wird auf Konferenzen gesagt, ey, 5000 Wörter, 5000 Wörter. Wörter. What the fuck? Aber es wirkt ja. Wie cool ist das denn? Bin da nie an das Thema so rangegangen und alle quatschen darüber. Wie krass ist das denn irgendwie? Und das ist doch irgendwie. Und das habe ich gelernt. Und beim nächsten Mal würde ich mir ein anderes Beispiel nehmen, was nach diesem Muster vielleicht funktioniert, um die Leute in Resonanz zu setzen da draußen. Einfach, weil ich jetzt gelernt habe, das funktioniert.
Ich glaube, wenn man demnächst 5000 Wörter googelt, kommt dein Name ganz oben.
Das ist vielleicht aber der Fehler, dass ich darauf nicht optimiert habe. What the fuck?
Ich kann es gar nicht glauben, dass das keine Absicht war, Marco. Also ich habe es nämlich schon so wahrgenommen, dass du gesagt, dass ja, du wirklich genau. mit dieser Zahl auch
willkommen in der Bubble deiner Leute. Aber ist auch völlig freaky. Ja. Ich meine, du bist in deinem eigenen System gefangen. Ich habe das nie gesagt. Das war aber die erste Reflexion, die ich bekommen habe. Ich habe eigentlich nur Gegenwind bekommen dafür, dass ich in meinem Repertoire als Suchmaschinenoptimierer eine Möglichkeit mehr in meinem Köcher habe an Pfeilen, mit denen ich schießen kann. Und nichts anderes mache ich seit 20 Jahren. Und ich will jetzt mal nochmal was, ich steigere mich jetzt da ein bisschen rein. Ihr merkt, dass ich jetzt ein bisschen Fahrt
jetzt
aufnehme.
Jetzt sind wir da. Jetzt geht's
meine
los.
Große These ist halt, und das ist gar keine These, eigentlich ist es einfach da, nur keiner nimmt es so richtig auf. Das, was ich mache da vielleicht, ist Erfahrungswissen auf Basis von 20 Jahren, die ich mich im Netz bewege und die ich mich mit Marketing beschäftige. Und Erfahrungswissen ist für meinen Begriff der größte Schlüssel zu erfolgreichem Marketing. Nicht, indem ich irgendwelche, also vielleicht auch, indem ich Bücher lese, indem ich irgendwelche Informationen aufnehme, aber insbesondere, dass ich irgendwo Baustellen habe, aus denen ich gelernt habe, die mir auch mal wehgetan haben, die so ein Werteraster in Form von Erfahrungswissen bei mir erschaffen haben. Und daraus für den Inhalt, für den Kontext, in dem das entstanden ist, und das war bei mir die Suchmaschinenoptimierung, entsteht sowas wie ein Bauchgefühl, ein Erfahrungsgefühl. Und wenn ich jetzt was mache und nach vorne gehe, dann sieht das, also dann denke ich ja nicht, dass ich das jetzt provoziere, aber am Kern basiert jede Entscheidung, die ich mache, auch wenn sie nicht bewusst ist, auf dem Erfahrungswissen von den letzten 20 Jahren. Und in der Anlehnung könnte man natürlich schon sagen, es ist berechnet, ist es aber nicht, weil es einfach aus der Erfahrung raus entsteht. Und ich bin ja oft gefragt worden, oh, Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing oder Online-Marketing, wie lernt man das denn effektiv und kann ich das nicht auch in einem Traineeship in einem Jahr haben? Nee, kannst du nicht, weil das, was ich da mache, wo du mir unterstellst, dass das kalkuliert ist, ist das Erfahrungswissen, was mich vielleicht leistungsfähiger und schneller macht, bestimmte Ziele einfach zu erreichen. Und das kriegst du nicht. Das kriegst du, wenn du vielleicht 5, 6, 7, 8 Jahre hast oder 20 Jahre hast, aber nicht in einem Jahr, wenn du mal ein bisschen Traineeship
Oder du hast dir richtig die Finger verbrannt.
Kurz, so Ende.
Marco, kurz dazu. Aber den Gegenwind hast du ja von Menschen bekommen, die mindestens alle 10 Jahre Erfahrung selber haben.
Ja, ist doch cool.
Die haben trotzdem, ja auch ihre Erfahrungen gemacht und haben das eben anders gesehen. Also es gibt immer mehrere Wahrheiten, da sind wir wieder.
Ja, ist doch cool, aber was waren das für Leute? Und jetzt wird's ja richtig, jetzt wird's richtig übel. Weil die Leute, die ich da kenne, die mir Gegenwind entgegengesetzt haben, die kenne ich auch schon seit 15 Jahren. Und die erzählen plötzlich Sachen, wo sie ihre eigene Geschichte verleugnen. Wo ich denke, what? Ich bin ja nicht erst seit 2 Tagen 50 hier auf der Welt, sondern ich mache das schon eine ganze Weile. Und dich kenne ich auch schon voll lange. Also ich kann doch nicht verleugnen, dass ich irgendwann mal früher Google und die User damit total gegamed habe, weil wir irgendwelche Doorway-Pages gebaut haben, etc. pp. Wenn Leute sagen, okay, dann verbiegen wir jetzt wieder die Sichtweise von Usern. Sorry, wir verbiegen als Marketer ständig die Sichtweise auf Produkte für User, um Produkte geiler aussehen zu lassen ein Licht zu rücken, was vielleicht nicht so ist. Also diese Mehr von
der Übergang.
Diese Mehr von, ey, da musst du an einem Produkt arbeiten. Völliger Schwachsinn.
Perfekter.
Willkommen in Markus' Welt, umgeben von Anfängern und von erfahrenen Lügnern.
Perfekter Übergang, weil das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich, wie wichtig hältst du denn Konsistenz bezüglich Aussagen? Du hast, wir kennen sie alle. Wir können sie Wendehälse nennen oder wie man sie auch immer nennt, die erzählen letztes Jahr irgendwas und dann gehen sie mit der nächsten These raus und am nächsten Tag, nächstes Jahr erzählen sie was komplett anderes und das können natürlich Unternehmen im Content-Marketing auch tun, denen ist völlig egal. Die erzählen dieses Jahr, schreiben sie mal, das ist super. Im nächsten Jahr schreiben sie, das ist schlecht. Für wie wichtig hältst du in der heutigen Zeit Konsistenz? Erinnern sich die Nutzer überhaupt noch an das, was man vor einem Jahr geschrieben hat? Oder ist ihnen das völlig egal? Und ist im Endeffekt ist es auch egal, ob man eine Konsistenz in seinem Content-Marketing hat?
Ich glaube, du musst wissen, wie viele Leute du in deiner Bubble hast oder in deiner Community hast, die dir halt so lange folgen. Und das ist in der Regel nicht sehr viel. Ich glaube, da ist dieser Leitspruch, den Karl Kratz da auch ausgegeben hat, mal vor 2 Jahren, dass alles für jeden beim ersten Mal neu ist, für mich der tragende Faktor. Also das, was ich jetzt weiß über das, was ich eben gerade so echauffiert erzählt habe, das ist meine kleine Scheißwelt irgendwie. Die ist relativ klein und das ist mein Kontext den Menschen gegenüber, die ich da meine. Und das können andere Leute gar nicht so nachvollziehen, weil die wissen ja gar nicht, wen ich meine. Im Kern, wenn ich jetzt anfangen würde, okay, ich habe jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre, haben wir hier so ein bisschen mit Military Style in der Agentur gearbeitet und ich stelle mich jetzt morgen hin und stelle mich mit dem Anzug auf jede Speakerbühne in dieser Republik, dann werden die Leute in der Bubble sagen, hey, aber früher, da war doch mal anders. Das interessiert die, die es empfangen oder ein Großteil von denen, die ich eigentlich nicht nach innen, aber nach außen zu meiner Zielgruppe rechne, interessiert die überhaupt gar nicht, sondern die kriegen eine PPC-Anzeige und ich steuere dann das, was ich an Marketingbotschaft rausgeben will, ganz gezielt mit diesem Bild vom Marco Young im Anzug auf einer Konferenz und dann bin ich für die der Marco Young mit dem Anzug auf der Konferenz. Es ist ganz einfach, dieses Bild zu beeinflussen und mich in ein anderes Licht zu rücken. Nicht nach innen, aber nach außen ist es völlig einfach.
Okay, jetzt komm, da ist nur ein Touchpoint. Ich gehe mal von dir als Person weg. Ich nehme mal jetzt die Marke Mercedes meinetwegen. Die Marke Mercedes positioniert sich bisher oder hat sich in der Vergangenheit positioniert für Themen wie erfolgreich im Beruf, wie mache ich Karriere etc. Und irgendwann hat man so überlegt, man sich, ach, wir gehen noch ab heute gehen wir mal auf Nachhaltigkeitsthemen. Glaubst du, dass sich da keiner Hahn dann wirklich mehr nachkräht? Hey, die haben sich doch vorher für so Karrierethemen und wie werde ich schneller, ganz auf die Spitze zu sein, wie werde ich schnell reich, schnell und hektisch reich und jetzt machen sie hier einen auf nachhaltig. Meinst du, das hat keine Auswirkungen auf eine Marke?
Also ich glaube, dass die Prozesse da relativ lang sind und dass die großen Konzerne natürlich da auch eine ganze Menge faken. Ich weiß jetzt nicht, bei Daimler ist es, die sind ja nun am Dieselskandal auch ein bisschen vorbei. Ich glaube, dass die Timelines für das Ausbilden von Werten bei Menschen relativ kurzfristig sind. Also, und gerade die Generation, die jetzt so stark von diesen Medien auch oder die damit agieren, nämlich die Jugendlichen, die haben da sowieso oder auch die Heranwachsenden, die haben gar keinen Werteraster, so was auf so Erfahrungswissen der Eltern zurückblickt, was jetzt in puncto Daimler eben auch mit der Historie verbunden ist und wie das entstanden ist. Ein schönes Beispiel für mich ist die Citibank. Als das damals die Finanzkrise gegeben hat, hat die Citibank in der Nacht- und Nebelaktion ihr Branding auf Targobank umgebaut. Frag mal heute jemand, ob er noch weiß, was die Citibank ist oder ob das dasselbe war. Und das war jetzt mal höchsten Respekt vor diesem Wandel innerhalb kürzester Zeit. Und das waren, glaube ich, nur 1 oder 2 Tage, in so ein Konzern völlig umzubrennen mit allen Schriftzügen an den Banken etc. pp.
Ja, genau.
Also Hut ab vor der Leistung. Aber es sieht ja, man sieht ja daran, dass es mit viel Geld möglich ist, eine Illusion zu erzeugen, die einen anderen Hintergrund wieder hat. Und mit viel Geld kannst du auch das Image von Firmen sehr stark beeinflussen. Wenn du musst natürlich intelligent sein und also wenn du jetzt Nestle bist und Wasser verkaufst und sagst jetzt irgendwie, ja, du tust jetzt was Gutes für die Welt, dann darfst du dich halt nicht dabei erwischen lassen, dass du irgendwo in Afrika die Quellen leer machst, weil du die gekauft hast. Dann wird es dir vielleicht auf die Füße fallen, aber ja, du kannst alles beeinflussen, glaube ich schon.
Okay, dann
auch wenn du eine große Marke
aus dem, was du sagst, würde sich eine Schlussfolgerung eigentlich ziehen lassen, dass Werte im Marketing eigentlich gar nicht mehr so wichtig sind. Oder wie siehst du das?
Nö, Ja, sie sind wichtig, aber die Menschen, die in der Marke arbeiten, also die Personen, die dafür die Entscheidungen verantwortlich sind, die geben die Werte vor. Wenn ich wirklich jemand habe, dem Umweltschutz wichtig ist und der kehrt das nach vorne und der setzt alles daran, um diese Werte wirklich nach vorne zu transportieren, ohne jetzt einen Fake aufzumachen, der irgendwann wieder natürlich rauskommt, dann, glaube ich, werden diese Werte auch wirklich transportiert. Du musst Leute haben, die für diese Werte einstehen und du musst auch Ergebnisse haben, die für diese Werte dastehen, die für sich sprechen. Und du darfst nicht irgendwelche Baustellen haben, mit denen du nicht umgehen kannst, wie jetzt irgendwie irgendwelche Kinderschneidereien in Bangladesch oder so. Da musst du natürlich um die Risiken vorher.
Du hast ja schon ein bisschen gesagt, dass es schon so ein bisschen Mentalität ist, was interessiert die Nutzer das mein Geschwätz von gestern, was ja auch irgendwie dann einen Rückschluss auf die Werte, wie nachhaltig denn so Werte wirken im Endeffekt sich ziehen lässt, auf Nutzerseite jetzt, nicht auf Unternehmensseite. Wie wichtig sind Nutzern denn diese Werte? Haben die wirklich einen nachhaltigen Einfluss? Also so höre ich die ganze Zeit so ein bisschen raus, ja eher nicht.
Doch, sie haben einen nachhaltigen Einfluss, aber nur für einen kurzen Zeithorizont. Also du musst diese Touchpoints schaffen, wo du sehr intensiv stattfindest. Also so eine Sea Shepherd zum Beispiel, die wirklich über Jahre schon jetzt erfolgreich sind im Naturschutz meinetwegen, die sind natürlich in der Historie erfolgreich, aber die sind für viele andere, die kennen den Namen noch nicht mal. Und ich muss in dem Moment, wo ich auf der Customer Journey die jetzt erreiche, da die Nachhaltigkeit projizieren und diesen Wert projizieren. Und dann ist es für den du da erreichst, eben auch wichtig. Und dann musst du die vielleicht schaffen, in deine Community reinzuziehen.
Aber es hilft mir jetzt halt nicht wie früher, wo eigentlich jahrzehntelang die einmal im Kopf aufgebauten Werte zu einer Marke haben ja jetzt früher teilweise jahrzehntelang gehalten und wurden teilweise über Generationen weiter vermittelt. Marken sind heute dadurch viel, also eigentlich weniger wert, beziehungsweise viel kürzer von der Halbwertszeit als früher.
Das mit Sicherheit, aber wenn du es schaffst, lange für deine Werte einzustehen, dann würde ich sagen, ist es nochmal ein totaler Katalysator in Richtung Markenbildung und Wertaufbau. Also ich nehme es jetzt mal wieder die großen Brands weg und nehme mal einfach hier so eine Person wieder, nämlich hier in Berlin haben wir so einen früheren RAF-Anwalt, so einen total linken, den Herrn Ströbele, der immer sehr radikale Meinung aus dem linken Bereich irgendwie vertreten hat oder auch so ein Gregor Gysi. Das ist überhaupt nicht meine politische Richtung, aber die stehen seit 20 Jahren immer für eine gewisse Konsistenz und für ein Werteraster und daraus entsteht sowas wie ein Respekt gegenüber, dass man immer für seine Werte eintritt. Und ich glaube, da zeigt sich sehr gut, dass man über die Zeit eben doch ein Wertesystem aufbauen kann. Man muss eben nur dafür sorgen, dass man diese Touchpoints zu den Menschen immer wieder hat, damit eben auch die Historie entsteht. Also du hast einmal diesen ganz kurzen Faktor, wo du das erzeugen kannst. Aber wenn du diesen kurzen Faktor oft hintereinander erzeugst, dann entsteht halt dieses Wertesystem über die Historie. Und das können viele eben überhaupt nicht mehr. Das, was viele ja so als Storytelling bezeichnen auch, das ist ja ein Teil davon, das wird immer nur auf eine Kampagne oftmals gedacht und nicht über jetzt meinetwegen 5 Jahre gedacht, was auch mega schwer ist, wenn du nicht den Spirit in dem Unternehmen für diese Geschichte auch hast.
Ich stelle mal eine Frage, die stelle ich normalerweise immer Bewerbern bei uns, weil das passt hier ganz gut rein. Das überlege ich mir.
Und dann darf ich bei euch anfangen hinterher, oder wie?
Als mein Assistent vielleicht.
Als Sekretärin von Olaf.
Marco, was sind denn deine drei Werte, nach denen du dein Leben in den letzten Jahrzehnten, Jahren gelebt hast?
Jetzt muss ich mal justieren. Also der größte Wert ist Familie. Also dieser kleinste menschliche Gemeinschaftscontainer, den ich eigentlich zur Verfügung habe, der mir eigentlich auch die Sicherheit für mein Leben gibt, egal ob jetzt privat oder beruflich, das ist so der größte Wert, den ich probiere zu erhalten. Ich glaube, wenn du meine Frau fragen würdest, gelingt mir das nicht immer, aber zumindest ist dieses Wertesystem grundsätzlich in meinem Kopf da und ich probiere daran zu arbeiten. Dann ist ein großes Wertesystem das menschliche Miteinander. Das ist auch das, was mich persönlich dazu bringt, jetzt nicht so ein Fan von Homeoffice zum Beispiel zu sein, sondern ich will, dass die Leute miteinander kommunizieren, weil ich daran glaube, dass das wirklich eine, dass das einfach abhanden kommt, dieses Zwischenmenschliche, also jetzt nicht nur im Homeoffice, sondern mit allen Medien, die daran auch beteiligt sind. Da geht so viel Metaebene, was wir Menschen brauchen, verloren und daraus entsteht so viel Konfliktpotenzial, dass ich zumindest in dem kleinen Kreis, den ich hier beackern kann, darauf achte.
Besonders harmoniebedürftig wirkst du nicht.
Ja, aber das sind zwei verschiedene Welten. Ich bin echt auch beeindruckt davon, dass das bei euch so rüberkommt, weil es gibt anscheinend immer nur eine Richtung. Man steht für irgendwas und nicht für mehrere Sachen gleichzeitig. Das ist so wie, ich bin immer links oder
ich bin immer rechts. Ich verstehe das ja richtig. Ich bin ja auch nicht, ich diskutiere ja auch gerne. Es ist nur so ein kleiner Einwurf gewesen, weil ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich weiß, was du damit also sagen willst.
Ich bin mega harmoniebedürftig. Also wirklich mega harmoniebedürftig. Ich habe aber im Laufe des Lebens gelernt, dass ich bestimmte Entscheidungen hart treffen muss, weil ich sonst überhaupt nichts erreiche. Also du kannst in bestimmten Situationen halt nicht nur labern, sondern du musst in gewissen Situationen Entscheidungen treffen. Ich war 27 Jahre Polizist. Ich bin zu einem Einsatzort gekommen und musste sofort eine Entscheidung treffen. Wenn ich was gelernt habe, dann ist es das. Und trotzdem bin ich als Mensch sehr harmoniebedürftig, weil ich den Konflikt überhaupt gar nicht suche. Aber ich weiß, wo es sich lohnt, den zu führen oder wo es wichtig ist, den zu führen.
Nummer drei?
Ja, jetzt überlege ich gerade. Drei ist schon irgendwie schwierig. Irgendwie drei, zwischenmenschlich und Fairness vielleicht. Spielt aber da irgendwie auch mit rein. Also, und ist vielleicht auch diese Harmoniesucht. Ich glaube, ich probiere schon fair gegenüber den Menschen zu sein. Deswegen finden so eine Diskussion wie Gehaltsgefüge von Männlein und Weiblein in meinem Kopf überhaupt gar nicht statt. Weil für mich geht es überhaupt gar nicht danach. Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist jetzt, und das hast du mich natürlich auf den kalten Fuß erwischt, ich mache ja hier so auch Unternehmerberatung mit, nicht? Ich gebe die nicht, sondern ich will mich ja als Unternehmer auch entwickeln. Und da ist dieses Aufschreiben eines Werterasters ein wichtiger Bestandteil. Und ich habe mich immer bis jetzt noch sehr erfolgreich davor gedrückt, obwohl ich es eigentlich machen muss. Nur aus dieser Ego-Scheißgewissheit, dass ich schon für die Werte stehe, die ich hier vermitteln will, zumindest mit 15 Leuten. Aber ich weiß genau, wenn wir hier 20, 30 Leute sind, dann muss das irgendwo als Wert anders gelebt werden, als dass der Young immer durch die Räume läuft und hier der Feel-Good-Manager ist.
Ja, auch an dieser Stelle immer wieder die Empfehlung, hier ist Simon Sinek.
Warum?
Start with why. Wenn du es noch nicht
gelesen hast. Warum? Kann ich auch nur empfehlen. Ich bin der Empfehlung von
Guido hilfreich
und habe es nicht bereut.
Ich werde das genauso machen und das ist für mich das gefundene Fressen, um das Entitätenbuch beiseite zu legen. Weil das kotzt mich richtig an.
Das ist ein kleiner Insider jetzt. Aber,
ja, sorry. Olaf weiß, wie es gemeint ist.
Na, solange ihr Bescheid wisst, uns hört ja keiner zu.
Also ihr könnt
das Buch mal reinposten in euer Shownotes irgendwie, dann wissen die Leute auch, welches Buch gemeint ist.
Nein, machen wir.
Und du zeigst nur eine Seite mit den meisten Formeln und dann wissen die Leute, was ich meine.
Wir gehen in den Endspurt und zwar, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen ins von diesem Werte-Thema ein bisschen hin zum bisschen was Handfesteren. Und zwar, du bist ja bekannt dafür, du probierst ganz viel Content-Formate aus. Du machst mit diesen Drohnen-Geschichten auch ganz viel Podcast, Video hast du ausprobiert, Text hast du ausprobiert. Was sind deine persönlichen Lieblingsformate und warum?
Also Text bleibt Content. Lieblingsformat, weil es einfach zu erstellen ist. Relativ einfach, sage ich jetzt mal. Bild ist eine Sache, die relativ leicht handelbar ist. Ich bin selbst relativ firm in Photoshop und habe da ein Werteraster auch, wie ich das umsetzen kann. Video ist für mich der totale Pain. Ich habe einen Riesenspaß daran. Ich habe hier ein ganzes Lager voll mit Equipment. Hat mich ein Vermögen gekostet. Aber es ist so zeitaufwendig, dass ich jetzt zumindest Ehrfurcht vor dem habe, was große YouTuber da draußen machen, wo viele Leute sagen, ja, die machen nur ein bisschen YouTube. Nee, die machen nicht nur ein bisschen YouTube. Was der Solmecke da zum Beispiel macht, ist ganz großer Sport. Was viele andere da draußen machen mit ihren YouTube-Channels, ist wirklich sehr großer Sport. Ich habe es halt nicht geschafft. Podcast ist noch ein Format, das kann ich nur jedem empfehlen, der für sich das macht. Über eine Agentur das zu machen, glaube ich, ist ein mega Pain, da das zu transportieren, was man machen will. Aber wenn man aus der Organisation selbst heraus einen Podcast machen kann, dann ist es ein super einfaches Format und eine schöne Ergänzung für Content-Sachen, die da draußen rumschwirren. Und sonst sind es Ausprägungsformen. Also alles, was im Bereich Social Media funktioniert, Memes, animierte Memes, alles so eine Sachen, die leicht von der Hand gehen, das sind so für mich Content-Formate, die super funktionieren. Infografiken auch, aber Infografiken ist auch ein sehr unterschätztes Thema. Datenaggregation für Infografiken und die Umsetzung mit dem richtigen Designer in eine richtige grafische Logik ist eine mega Herausforderung und das wird auch super unterschätzt. Also Text, Bild, Video, wenn man kann, und Podcast sind eigentlich meine Hauptfavoriten, weil sie leicht umzusetzen sind.
Und schreien.
Und
einfach drauf losschreien.
Und schreien.
Schreien oder schreiben?
Schreien. Einfach drauf losschreien.
Ja, nee, man kann helfen. Auch ein
gutes Format.
Ja. Der Brüll-Podcast.
Powered by Marco Young.
Ja.
Powered by so. Marco Young.
Ja. Ich mache eine Menge, aber irgendwann hört es auf. Verdammt nochmal, irgendwann hört es auf.
Wie würdest du den Unternehmen, wenn die wissen, wenn ein Unternehmen mit Content Marketing beginnen wollen irgendwie und wissen noch nicht so richtig, mache ich jetzt einen Vlog, mache ich einen YouTube-Channel, mache ich einen Blog, ein Magazin, einen Podcast, wie sollen die sich dem Thema nähern, beziehungsweise wie finden sie die passenden Content-Formate für sich selber?
Also im Kern würde ich mich immer, und so machen wir es auch hier, immer an den Produkten oder Dienstleistungen erstmal orientieren. Die würde ich erstmal erklären, bevor ich jetzt so auch Erfolgsformate wie ein Glossar oder so baue, was SEO-technisch super funktionieren kann, würde ich immer anfangen, erstmal die Mehrwerte meiner Produkte oder Dienstleistungen, wenn es zumindest überschaubar ist, in Worte zu fassen. Also für mich war letztes Jahr so ein sehr bewegender Moment, als ich das Dach von meinem Gartenschuppen gedeckt habe und mir Hornbach eine passende Beschreibung mit Text, mit Video angeboten hat, wie ich mit so einem Blech im Endeffekt mein Gartendach decke.
Geil.
Und nicht nur das, sie haben auch mir noch für die Fläche der Quadratmeter, die ich da machen muss, eine entsprechende Stückzahl ausgeliefert, mit der ich in den Laden gehen konnte und die Bestellung auslösen konnte. Das ist für mich so ein Fluss, der war Gold wert. Also der war für mich als User Gold wert, weil es genau mein Problem beackert hat. Und es war vom Content eben aber auch so produziert, dass es eben auch mit dem richtigen Target für Suchmaschinenoptimierung eben auch passend gerankt war. Ja. Und mit sowas, also die Produkte, wie in dem Fall jetzt vielleicht Abdeckung für Gartendächer, damit das erstmal zu erklären und zu sagen, wie gehst du denn damit um oder wo ist der Vorteil da drin? Ich glaube, das ist total wichtig, also das hinzubekommen. Und das muss auch der Kern sein, weil das führt direkt in den Verkauf für die Leute, die verstanden haben, dass es ja wirklich ganz einfach ist, was vorher, wenn du nur Text liest, halt vielleicht auch mega komplex.
Großes Kompliment an die Kollegen von Hornbach. Die sind auch immer wieder Beispiel bei mir, die ich ranziehe, ja, wenn es darum geht, Content-Strategie entlang der Customer Journey. Das machen die brillant.
Und sie machen eigentlich nur das, was die Leute, also die Frage stellen, man muss ja die Leute nur mal fragen, was hast du denn jetzt für Probleme, wenn du dein Gartendach deckst? Mhm. Ja. Und dann wird diese Frage auf jeden Fall kommen. Und die haben nur die Antwort geliefert. Und so muss gutes Content-Marketing sein.
Wir müssen mal mit jemandem von Hornbach sprechen.
Auf jeden Fall.
Die sind mir nämlich auch oft schon aufgefallen.
Ja, und auf jeden Fall. Da müssen wir mal, ich werde mal in meiner Bubble gucken.
Fühler ausstrecken.
Bubble gucken, ob da wer wen kennt.
Ja. Ich glaube, die benutzen sogar die Wortliga-Textanalyse. Irgendwas war da mal. Ich habe mit einmal geredet.
Genau. Ja,
also daran erkennst du die gut.
Ja. Das ist so dieser Shadow-Effekt irgendwie, oder? Da ist ja nicht so, wenn man sich mit den Federn von anderen schmückt. Also, wenn ich jetzt mit Casey Neistat jetzt ein Bild habe, wo ich ihn umarme, dann bin ich genauso erfolgreich wie
so
Casey.
So funktioniert es doch. Wow. So funktioniert es doch.
Ja, Populismus. Es funktioniert wirklich so. Das ist ja die Scheiße da dran. Das heißt, du hast jetzt allen Fame auf deiner Seite.
Ja, weil ein Podcast von Marco Young, Gideon, und wir haben es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft.
Du bist durch. Wir feiern den Durchbruch heute und mit diesem Durchbruch beenden wir die Folge, oder?
Wir sind ziemlich am Ende.
Wir haben
Und wieder extrem drüber.
Wieder extrem drüber, ja.
Extrem drüber, extrem drauf. Wir schauen jetzt, dass wir die Links in einer Viertelstunde besprechen und bedanken uns bei dir doppelt und dreifach, Marco, für diese erhellende Sendung. War sehr spannend. Naja.
Alles klar, danke euch.
Sehr sympathisch. Vielleicht nochmal kurz ein Hinweis auf unsere nächste Sendung.
Marco ist gar nicht so böse.
Achso, nee, war böse wusste ich nicht. Der ist ab und zu ein bisschen.
Ich habe mein Bild endgültig korrigiert von ihm.
Oh. Oh.
Viele sagen so Bärchen. Und das trifft es ganz gut, glaube ich.
Killerbärchen.
eine virtuelle Umarmung für euch beide. Wir haben in der nächsten Sendung, wie schon angesprochen, mal Roth zu Gast zum Thema Performance-Content. Wir werden das ganze Thema ein bisschen kritisch beäugen, wie wir es hier auch schon leicht angesprochen haben. Folgt uns bei Spotify, bei iTunes. Wo sind wir noch, Gidon? Mir fällt er jetzt noch ein.
Internet.
Wir sind im Internet.
Gut. Bei Google sind wir. Ich habe uns bei Google angemeldet.
Sehr gut. Und da auch immer folgen, bewerten und alles, was da möglich ist an der Interaktion. Das hilft uns sehr weiter. Genau.
Einmal pro Tag. Eins zu eins ist noch wichtig.
Gebt einmal pro Tag Wayne und Content Kompass bei Google ein. Danke. Tschüss. Und tschüss.
Ciao.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.